Hallo und herzlich willkommen zu MusikPad, deinem Podcast für zeitgemäßes Musiklernen. Nach einem lauten Konzert klingeln einem oft die Ohren oder man nimmt Geräusche nur noch gedämpft wahr. Der Grund sind geschädigte Sinneszellen im Ohr. Wie gefährlich ist das für die Ohren? Und wie kann man sich vor dem zeitweiligen Hörverlust schützen? Diesen Fragen gehen wir im zweiten Teil der Episode nach. Zunächst erkläre ich dir im ersten Teil, wie unsere Ohren aufgebaut sind und das Hören im Speziellen funktioniert. So kannst du meines Erachtens sensibler mit den darauffolgenden Informationen umgehen. Ich habe, soweit dies möglich war, die Anatomie des Ohres und den physikalischen Prozess des Hörens in deutsche Sprache übersetzt. Trotzdem konnte ich aufgrund der Komplexität der Themen nicht ganz auf Fachbegriffe aus der Medizin verzichten. Vor allem die Lagebezeichnungen habe ich beibehalten. Wenn dir diese unbekannt sein sollten, halte die Episode kurz an und recherchiere nach anatomische Hauptrichtungen, Lage- und Richtungsbezeichnungen und du wirst fündig werden. Nun geht es aber los. Das Ohr besteht aus Hörorgan und Gleichgewichtsorgan. Es besitzt drei Abschnitte. 1. Der erste Abschnitt ist das äußere Ohr. Es besteht bekanntermaßen aus der am seitlichen Kopf befestigten Ohrmuschel und dem nach innen führenden äußeren Gehörgang. Die Ohrmuschel dient der Schallaufnahme und Schallverstärkung von Tönen. Sie besteht aus von Haut bedecktem elastischen Knorpel und hat eine charakteristische Form, die ich hier einmal näher in ihrer Anatomie vorstellen möchte. Der große äußere Rand der Ohrmuschel heißt Helix. Die Helix endet unten als Ohrläppchen, dem einzigen knorpelfreien Anteil der Ohrmuschel. Die zentrale Vertiefung der Ohrmuschel ist die Concha, welche in der Tiefe in den äußeren Gehörgang übergeht. Direkt vor der Öffnung desselben befindet sich von der Concha eine knorpelige Erhebung, der Tragus. Gegenüber dem Tragus ist oberhalb des Ohrläppchen eine weitere Erhebung, der Antitragus. Beobachte doch einmal genau, wie vielfältig Ohrmuscheln aussehen können. 2. Der zweite Abschnitt ist das Mittelohr, die Paukenhöhle, die vom Schläfenbein umgeben wird und lateral vom Trommelfell begrenzt wird. Nach innen ist die Paukenhöhle über einen schmalen Gang mit dem Nasenrachenraum verbunden. Diese auch Ohrtrompete genannte Röhre ist bei Erwachsenen 3,5 bis 4 cm lang. 3. Der dritte Abschnitt ist das Innenohr, das aus einer Reihe von Hohlräumen im Inneren des Schläfenbeins besteht, zwischen dem lateral angrenzenden Mittelohr und dem medial im Felsenbein liegenden inneren Gehörgang. Das Innenohr wandelt die vom äußeren Ohr aufgenommenen Töne, die vom Mittelohr als mechanische Information weitergeleitet werden, so in elektrische Signale um, dass die Informationen zum Gehirn weitergeleitet werden können. Das Innenohr enthält zudem Rezeptoren zur Bestimmung von Bewegungen und Positionen im Raum, das sogenannte Gleichgewichtsorgan. Das Hören geht nun so vor sich. Eine Schallwelle wird über den äußeren Gehörgang aufgenommen. Dieser ist ca. 2,5 cm lang. Danach trifft die Schallwelle auf das perlmuttartig gräulich glänzende Trommelfell. Es trennt den äußeren Gehörgang vom Mittelohr und besteht aus einer Bindegewebsgrundlage, die außen von Haut und innen von Schleimhaut bedeckt wird. Das Trommelfell wird durch die Schallwelle nach medial bewegt. Da der sogenannte Hammergriff am Trommelfell verankert ist, bewegt dieser sich ebenfalls auch medial, sodass der Hammerkopf nach lateral bewegt wird. Der Hammerkopf und Ambosskörper gelenkartig aneinander liegen, wird auch der breite Amboss-Körper nach lateral ausgelenkt und das Grus longum, ein weiterer Teil des Amboss, nach medial gedrückt. Dieser setzt wiederum den Steigbügel in Bewegung, woraus eine Bewegung des Amboss nach medial resultiert. Dadurch wird wieder die Steigbügelfußplatte in das sogenannte ovale Fenster gedrückt. Hier endet die Gehörknöchelchenkette. Die für das Sprachverstehen und Musikhören besonders wichtigen Schallwellen zwischen 350 Hz und 3500 Hz werden durch das Hebelsystem der Gehörknöchelchen um das 2- bis 3-fache verstärkt. Frequenzen außerhalb des menschlichen Hörbereichs unter 20 Hertz bzw. über 16.000 Hertz werden herausgefiltert. Der gesamte Vorgang führt zur Umwandlung einer aus der Luft kommenden Schallwelle, die das Trommelfell in eine Schwingung mit großer Amplitude und geringer Energie versetzt, in eine Schwingung des ovalen Fensters mit kleiner Amplitude und hoher Energie. Dadurch gerät die klare Flüssigkeit in einem der beiden Innenohrkanäle, der Scala Vestibuli, der Schnecke in Bewegung. Der Schalldruck erreicht dabei das rund 180-fache seiner ursprünglichen Stärke. Die Flüssigkeitsbewegung setzt sich durch die Schnecke fort und verursacht eine Ausbeulung der Membran des runden Fensters am unteren Ende des zweiten Innenohrkanals, der Scala Tympani. Dadurch beginnt die Basilialmembran zu schwingen. Dabei kommt es zur Stimulation der Rezeptorzellen des Hörorgans, des Organum Spirale oder auch nach dem italienischen Anatomen Alfonso Corti benannten Corti-Organs. Es bezeichnet die Schnittstelle in der Schnecke des Innenohrs zwischen den akustischen mechanischen Schwingungen und den Nervensignalen und besteht unter anderem aus ca. 15.000 äußeren und inneren Haarzellen. Die Rezeptorzellen senden durch einen Nerv Signale an das Gehirn, die schließlich als Töne wahrgenommen werden. Die Zellen des Hörorgans benötigen viel Energie, um ihre Funktionen nachkommen zu können. Ist das Ohr erhöhtem Lärm ab ca. 80 bis 85 Dezibel ausgesetzt, was der Lautstärke in einem vollen Restaurant entspricht, wirkt sich das mechanisch und auch metabolisch auf die Haarzellen aus. Durch eine Sauerstoffunterversorgung infolge des erhöhten Energieverbrauchs werden sie geschädigt. Die Haarzellen im Ohr sind Schwerstarbeiter. Bei einem Rockkonzert müssen sie wahnsinnig schuften. Sie sind dann sogar aktiver als Muskelzellen beim Sport. Und was für viele Organe gilt, gilt auch hier. Überanstrengung ist schädlich. Ein Besuch in einer Diskothek liegt mit 90 bis 100 Dezibel klar im Schädigungsbereich und nur knapp unter Kettensägenlärm. Für das Hörvermögen kann das gravierende Folgen haben. Die äußeren Haarsinneszellen sorgen dafür, dass leise Töne verstärkt werden und laute gedämpft. Sie sind es auch, die beim Konzertgenuss überbeansprucht werden. Wenn die Haarzellen ohne Signal Geräusche abgeben, ist das ein Zeichen dafür, dass sie geschädigt wurden. Darum kann ein Hörtest nach einem Konzert deutlich schlechter ausfallen als vorher. Bei dem es dann im Ohr klingelt, der hört auch erstmal schlechter. Dieser Effekt ist meist umkehrbar, weil sich die Haarzellen wieder erholen, aber nicht immer. Wer direkt vor der Box steht, kann sich auch mit einem einzigen Konzertbesuch einen erheblichen Hörverlust einhandeln. In der Regel donnern einem bei Rockkonzerten und anderen lauten Musikevents 100 bis 110 Dezibel auf das Trommelfell. Das ist so laut wie ein Presslufthammer. Maximal 15 Minuten sollte man sich solchem Lärm aussetzen. Damit das Gehör keinen Schaden nimmt, empfiehlt die US-amerikanische Behörde Centers for Disease Control and Prevention. Ein durchschnittliches Konzert dauert aber deutlich länger. Dann hilft nur eins: konsequenter Hörschutz. Was der bewirken kann, hat ein Forscherteam um Dr. Wilco Gorman vom University Medical Center in Utrecht untersucht. Dazu schickten die Wissenschaftler Freiwillige auf ein Open-Air-Musikfestival in Amsterdam. Dort hörten sich die Studienteilnehmer 4,5 Stunden Konzerte mit einer Durchschnittslautstärke von 100 Dezibel an. Die Hälfte von ihnen mit, die übrigen ohne Ohrstöpsel. Der anschließende Hörtest offenbarte, die Ohrstöpsel hatten gute Dienste geleistet. In der Gruppe mit Gehörschutz hörten nur 8% nach dem Konzert schlechter und 12% hatten einen vorübergehenden Tinnitus. Von den ungeschützten Probanden schnitten 42% den Hörtest schlechter ab als vor dem Konzert. Und bei ganzen 40% klingelte es im Ohr. Die Stöpsel im Ohr schützen allerdings nur, wenn man sie richtig verwendet. Bei den einfachen, günstigen Varianten aus Schaumstoff oder Wachs wird das oft falsch gemacht. Man muss sie fest zusammenknuddeln und dann so in den Gehörgang pressen, dass es fast ein bisschen unangenehm ist. Komfortabler sind hochwertige Kunststoffohrstöpsel, die in Musikläden erhältlich sind. Sie lassen die Frequenzen auch gleichmäßiger durch als Schaumstoffstöpsel, sodass das Hörerlebnis weniger dumpf klingt. Auch bei diesen gilt, dass diese gut sitzen und den Gehörgang wirklich verschließen müssen. Die Luxusvariante schließlich sind individuell angepasste Ohrstöpsel, die man beim Hörakustiker bekommt. Ob billig oder luxuriös, bis zu 15 Dezibel kann man mit optimal sitzenden Ohrstöpseln wegdämpfen. Ein weiterer Tipp von Experten ist, den Ohren während des Konzertes eine Erholungsphase zu geben. Wenn man sich mal für eine halbe Stunde weiter nach hinten stellt, bringt das schon sehr viel. Außerdem sei es ratsam, nicht zum Konzertjunkie zu werden, denn die Ohren brauchen Regenerationsphasen. Man sollte sich maximal einmal im Monat lauter Musik aussetzen. Dann könnten sich die Ohren in der Regel vom Stress erholen. Wer nach einigen ungeschützt genossenen Konzerten keine Probleme hat, sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Zunächst bemerkt man den schleichenden Hörverlust durch die Schädigung der Haarzellen nämlich kaum. Denn er betrifft zuerst die hohen Frequenzen und die liegen außerhalb des Sprechbereichs. Erste Anzeichen sind dann, dass man Musik nicht mehr so differenziert wahrnimmt oder hohe Frauenstimmen schlechter versteht als tiefere von Männern. Ein solcher Hörverlust ist dann unumkehrbar. Wer nach einem Konzert einen Tinnitus hat und schlechter hört, sollte er seinen Ohren dringend eine Pause gönnen. Vor lauter Begeisterung alle Stücke noch einmal auf den Kopfhörern durchzuhören, ist dann eine besonders schlechte Idee. Denn auch Musikgenuss über Kopfhörer belastet die Ohren. Der temporäre Hörverlust und das Klingeln im Ohr sollten spätestens nach 48 Stunden verschwunden sein. Ist dies nicht der Fall, lautet die Empfehlung, zum Ohrenarzt gehen. Dann hat man vielleicht ein Lärmtrauma. In der Regel haben sich die Haarzellen aber bereits am nächsten Morgen vom Konzerterlebnis erholt. Bei einer chronischen Lärmbelästigung jedoch führen wiederkehrende hohe Schallpegel, zum Beispiel durch tägliche Arbeit in Fabrikgebäuden oder am Flughafen, zu einer irreversiblen Schädigung des Gehörs. Dabei sind zunächst die äußeren Haarzellen betroffen, weshalb der Hörverlust mit einer Hochtonschwerhörigkeit beginnt. Hinzu kommen Tinnitus, eingeschränktes Richtungshören sowie im weiteren Verlauf ein Diskriminationsverlust für Sprache. So, nun hast du dir eine Hörpause redlich verdient. In der nächsten Episode von Musikpad wird es anknüpfend an dieses Thema um die Intonation von lateinisch intonare zu deutsch losdonnern und erdröhnen gehen. Viel Spaß bei der Vorfreude. Es grüßt dich, Anne Kretschmer.